Im Jahr der Familie präsentiert Radio ZB30 die Generationsserie. Interviews, die einen Querschnitt durch die Generationen der heutigen Gesellschaft machen, denn in einer Familie wohnen unterschiedliche Generationen miteinander unter einem Dach. Ja, ich habe mich heute hier mit Jakob und Gatti Harder getroffen. Ein Generationeninterview. Eure Generation gilt ja zu den geburtsstarken Jahrgängen. Wie hat das geprägt?
Ja, das ist ja ein ganz interessanter Ausdruck, geburtsstarke Jahre. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so geburtsstarke Jahre hatten. Aber dann habe ich überlegt, die Tatsache ist, ich war in einer Klasse in der Zentralschule mit 43 Schülern. Also es wird wohl doch so gewesen sein. Und wie hat das geprägt? Große Familien haben viel Arbeitskraft. Und das war fast in allen Familien so.
Und man hat im Dorf viel Leben, ja? Viel Kinder, viel Jugend. Es war also sehr viel Action in den Jahren.
Ja, deshalb musste ja auch die Jugend und die Kinder mussten Regeln bekommen, wann sie sozusagen spazieren durften und wann sie zu Hause sein mussten. Das war sehr, sehr streng. Ich weiß, dass mein Bruder und ich einmal nach Sonnenuntergang nach Hause kamen, am Sonntagnachmittag. Und das kostete uns für uns zwei Sonntage spazieren gehen. Dann durften wir überhaupt nicht, zwei Sonntage lang, weil wir diese Regel nicht beachtet hatten. Ja, in der Familie lernte man teilen. Ganz speziell meine Familie, wir saßen 8 oder 10 am Tisch, 8 Kinder manchmal und die Eltern, und es gab ein Hähnchen zum Mittag. Das war meistens ein bisschen ein großer Hahn, aber das war nicht einfach für meine Mutter, diesen Hahn so einzuteilen, dass alle was kriegten. Ich weiß, dass wir am Mittagstisch immer so einen kleinen Scherz hatten. Man sagte mir, ach ja, Jakob, du magst ja immer den Hals von dem Hahn. Und meine Schwester, die ein bisschen weniger an Kilos hatte als ich, die kriegte die Füße zu beknabbern. Und das war schon eine Einteilung, die musste stimmen. Ja? Und während die großen Brüder, die kriegten einen vollen Schinken zum Essen. Das war was.
Aber man war auch gezwungen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja? Die Älteren mussten auf die Jüngeren aufpassen. Man musste Sachen im Garten und im Haushalt übernehmen, ohne viel Gerede. Das gehörte sich einfach so. Und man wurde dadurch selbstständiger.
Einerseits selbstständiger, aber andererseits wurde ein Einzelkind weniger beachtet. Also man achtete nicht so darauf, dass jetzt diese Person oder dieses Kind mehr Beachtung finden sollte. Das würde ja heute schon ein Punkt sein in der Erziehung. Damals kam es eben so und so aus und das war's dann. Überhaupt sage ich immer, wenn ich als Lehrer zurückblicke, die Erziehung im Dorf war eine kollektive Erziehung. Die Kinder wurden zusammen erzogen, nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch im Dorf. Das ganze Dorf zusammen erzog seine Kinder. So eine Regel zum Beispiel, ihr geht nicht vor 2 Uhr nachmittags im Dorf spazieren, die galt für alle und die musste eingehalten werden. Und falls jemand das nicht einhielt, dann konnte es von der Dorfgemeinschaft Kritik geben und das konnte einen Punkt auf Schulzenbad geben, wo eine Familie kritisiert wurde, die dies nicht eingehalten hatte. Also die Erziehung war kollektiv, nicht individuell.
Sehr interessant. Und der Schulbesuch, der ging eigentlich ab der 6. Klasse reihum. Damals, ja. Mhm. Also die Kinder durften nicht alle zugleich in der Schule sein, weil man brauchte zu Hause die Arbeitskraft und auch man hatte nicht die Finanzen. Also das war ein Nachteil der größeren Familien, ja. Für die Familie, für die Eltern vielleicht ein Vorteil, aber für das Kind selber ein Nachteil. Und ich kenne Leute aus meiner Generation, die wären sehr gerne weiter zur Schule gegangen, aber sie mussten den Jüngeren den Vortritt lassen und blieben dann ohne ihre gewünschte Ausbildung.
In unserer Familie kam es so aus, dass bei Hardars waren die großen Jungen und die kleinen Jungen. Und die kleinen Jungen waren drei, das waren die letzten in der Reihe der Kinder. Und merkwürdigerweise wollten wir alle drei zur Schule gehen. Nicht alle Kinder wollen ja zur Schule gehen, also zur Zentralschule. Und für mich war das ganz klar, ich wollte. Und dann durfte ich 2 Jahre gehen. Aber dann folgte nach 2 Jahren mein Bruder. Und das ging schon nicht, das war zu teuer oder man verlor zu viel Arbeitskraft in der Familie. Und dann wurde ich nach 2 Jahren zurückgehalten. Ich musste auf der Wirtschaft arbeiten. Da war ich 14, 15 und mein Bruder konnte gehen. Und dann durfte der 2 Jahre und dann kam mein dritter Bruder dran und so ging das. Und dann das wurde nicht ganz genau eingehalten. Das war auch ein gewisser Druck, den wir als Jungen ausübten auf die Eltern. Und wir sind dann irgendwann durch die Zentralschule gekommen, aber immer mit Unterbrechungsjahren. Das war überhaupt keine Frage. Ja, sonst im Übrigen war die Familie, unsere Familie jedenfalls, sehr, ich würde mal nicht sagen musikalisch in dem Sinn, dass wir Musikinstrumente spielten, sondern wir sangen viel. Und ich erinnere mich an schöne Zeiten, wo wir nach dem Abendbrot blieben wir am Tisch und plötzlich stimmte jemand ein Lied an. Irgendeiner konnte das tun. Und dann sangen Vater und Mutter mit. Ich werde nie vergessen, was für einen schönen Tenor mein Vater hatte. Und eine Familie konnte praktisch einen Chor zusammenstellen. Und wir haben irgendwann auch dann im Dorf, im Gottesdienst in Quartett gesungen.
Sehr interessant. Zurück zum Thema Arbeit, Konkurrenzkampf und Leistungsdruck. Die waren höher oder niedriger als heute? Was meint ihr dazu?
Naja, das ist ein bisschen relativ, ja. Aber da in den Jahren ging es ja noch ums Überleben. Der Überlebenskampf war also ganz präsent. Und die Nachbarn schauten auch, wann man zur Arbeit ging und wie viel man leistete. Also da war ein Leistungsdruck. Und man musste Leistung erbringen. Das wurde schon von allen im Dorf erwartet.
Ja, man könnte zum Beispiel einen aus der Geschwisterreihe fragen, was hast du überhaupt auf den Dorf gedone? Das war ein klares Signal. Dann musste der sich anstrengen. Und das ist ganz klar. Früh aufstehen. Und weil ich der Ältere von den drei jüngsten Brüdern war, wurde ich immer als Erster geschickt, die Pferde holen, um sie einzuspannen, zu füttern und einzuspannen. Und früh musste man aufs Feld. Das war die Devise. Und Nachbarn, die das nicht taten, früh aufs Feld, auf die wurde geschaut. Ja, das war auch ein gewisser Druck von der Seite her.
Aber man kriegt da auch einen gewissen Druck, weil man einen Frömmigkeitsanspruch, ja. Also von daher gab es auch einen Druck. Man musste sich einfügen in dem, was vom Frömmigkeitskodex, könnte ich mal sagen, erwartet wurde, ja.
Und also Kirche und Gesellschaft.
Ja, und dadurch entstand auch ein gewisser Druck auf die einzelnen Personen. Also man musste sich fügen. und man musste sich dem Druck dessen, was erwartet wurde, in Bezug auf Frömmigkeit fügen.
Ja, die Gemeinde erwartete gewissen freiwilligen Einsatz, aber sie gab auch das Gefühl der Wertschätzung. Ich erinnere mich an die EMB, zu der wir gehörten, dass der Predigerrat irgendwann beschlossen hatte, dieser Teil des Grundstücks, auf dem die Kirche steht, der gehört der Jugend. Wie das gemeint war, gehört, legal konnte es ja uns nicht gehören, aber so hieß es immer. Aber dagegen werden sie den auch sauber halten, diesen Teil des Hofes. Der verstrauchte nach einigen Jahren, aber dann mit einem Mal hieß es, der Jugendleiter ruft auf, dass sich die Jungen alle einfinden am Samstagnachmittag mit Hacke und Spaten und so weiter. Und dann wird dieses Grundstück sauber gemacht. Dagegen bekamen wir natürlich eine sogenannte Laube, ein Dach, unter dem wir am Jugendsonntag spielen konnten. Das war sehr, sehr ein sehr, sehr gutes Einvernehmen.
Also mehr so ein Leistungsdruck anstelle von Konkurrenzdenken damals.
Ja, würde ich sagen.
Und über das Thema Arbeit haben wir schon sehr viel gesprochen. Welchen Stellenwert hatte das denn eigentlich oder welchen Stellenwert hat es für eure Generation?
Also einen sehr hohen Stellenwert. Faul wollte niemand beschimpft werden. Jeder wollte als arbeitsam gelten. Und das ging so weit, dass Leute auch ihren Hof gebückt kehrten, damit es so aussah, als ob sie wirklich arbeiteten. Habe ich gehört, ja. Also Arbeit war ganz hochgeschrieben. Das war eigentlich fast das Höchste.
Ja, und die Frage des Lebenserfolgs, die war eigentlich gekoppelt mit Arbeitserfolg. Wenn du nicht arbeitest, hast du auch nicht Lebenserfolg. Das war jedem klar. Ja, aber auch in der Schulzeit im Dorf hatten die Lehrer sehr viel Verständnis dafür, dass wenn es regnete, mussten alle Bauern aufs Feld und die Arbeitskraft der Kinder war benötigt, um auszusehen oder ja, um zu pflanzen.
Musste die ganze Familie ran.
Da musste die Familie ran und dann hat der Lehrer einfach so um 9 oder so die Schule geschlossen und sagt, so Kinder, ihr habt alle zu Hause was zu tun und das ist jetzt wichtiger. Jetzt schließen wir die Schule, ihr könnt gehen.
So, dann hat die Bildung einen Schritt zurückgetan in dem Moment.
Ja.
Aber die Kinder mussten sehr früh an die Arbeit, ja? Mhm. Also von klein auf musste ein Kind arbeiten. Also spielen durfte es manchmal nur über Mittag oder gegen Abend oder am Sonntag. Also ein Kind musste arbeiten.
Ja, das war damals einfach so üblich. Mhm. Das war nichts Außergewöhnliches. Nee.
Aber man fühlte sich voll eingebunden und verantwortlich. Ich sage mal, ich selber habe ab 8 Jahren habe ich gearbeitet wie ein Erwachsener. Und es kommt mir gar nicht in den Sinn, mit Arbeit aufzuhören. Ich weiß nicht, wann das bei mir soweit sein wird.
Ja, wenn man so Spaß hat an dem, was man tut, dann braucht man im Leben gar nicht mehr arbeiten, sagt ja man immer. Ja, und wir haben auch schon etwas zurückgeschaut auf das Leben, aber damals, wie habt ihr denn auf das Leben geschaut, das vor euch lag? Und wie blickt man dann jetzt zurück? Was könnt ihr dazu sagen?
Die große Zielrichtung in dieser ganzen Koloniegesellschaft war aus der Armut heraus. Armut und Rückständigkeit, das fühlten wir immer, wenn wir Besuch von Kanada oder von Deutschland bekamen, dann haben wir uns immer empfunden als Leute, die nicht mitgekommen sind mit der modernen Welt, mit dem Leben, so wie man es sonst wo lebt. Und also in der Industriegesellschaft in Deutschland, in Europa, in Kanada lebt. Und aus dieser Armut wollte jeder raus. Und da haben wir alles angesetzt, damit das passierte.
Und wenn ihr jetzt der jüngeren Generation etwas mitgeben...
Naja, wir könnten noch ein bisschen sagen, wenn wir jetzt zurückschauen. Ja,
ja genau. Ja, ja,
also
ja.
Damals war das Ziel aus der Armut raus, aber wenn wir jetzt zurückschauen, durch das Eingebundensein in eine Glaubensgemeinschaft mit Gottesdiensten, Bibelstunden und Gebetsstunden, bekam man eine Orientierung für sein Leben. Ja? Wenn man jetzt zurückschaut, war diese Eingebundenheit eine gute Lebensorientierung für uns. Und insgesamt, trotz all der Arbeit und auch der Strenge der Eltern, denke ich, hatten wir eine glückliche Kindheit. Und als Erwachsene durften wir unserer Generation viel Pionierarbeit leisten. Ja? Also ich war zum Beispiel, als ich bei ZB 30 anfing, gab es im ganzen Chaco kein Radio, mit dem ich mich hätte vergleichen können. Ich war gleich im ersten Jahr dabei. Man hat mir einfach zugetraut, dass ich ans Radio gehe. Und auch als ich anfing, Interviews zu machen, ich tat es einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus. Ja? Und das ist ein Vorteil gewesen unserer Generation, dass wir unsere Energie, unsere Fantasie und unser ganzes Wesen einbrachten, um diese Kolonie auf die Beine zu bringen. Ja, das war, wenn wir jetzt zurückschauen, für uns positiv, dass wir so Pionierarbeit noch machen durften. Später, als ich im Tourismusbüro arbeiten oder als das Tourismusbüro aufgebaut werden sollte, hat man mir auch gesagt, hier sind die Schlüssel, hier ist ein Zimmer, mach was daraus. Ich hatte keine Ahnung, aber dann dachte ich, naja, gut, mache ich was. Und es war einfach ein sehr schönes Gefühl, dass man so Pionierarbeit leisten durfte.
Da hat es auch eine gewisse Portion an Mut gebraucht, das zu machen.
Ja, aber das war so. Man traute mir das zu oder unsere Generation hatte in dem Sinn viele Vorteile, ja?
Also beim Aufbau der Kolonie war man auch sehr großzügig den jungen Kräften gegenüber. Es wurde viel Raum für den Einsatz gegeben, aber auch für die Kreativität seiner Mitglieder und seiner jungen Menschen, wenn man bedenkt, dass die Schulbauten, die aufgebaut wurden, ich war junger Schulleiter und ich habe damals in der Zeit, dann gab es so einen richtigen Boom, die Schüler nahmen so unglaublich zu in den Jahren, dann habe ich gesagt, hier muss was passieren, ja gut, dann tu. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich praktisch so ungefähr die Hälfte der heutigen Schulbauten auf dem Zentralschulhof, die habe ich selber auf Papier aufgemalt und ich spielte den Architekten. Nicht immer war man einverstanden und das Komitee hat dann letzten Endes entschieden. Nicht immer war ich mit dem Komitee entschieden, dann gab es ein Hin und Her. Aber wir haben gebaut in Gemeinschaftsarbeit. Als junge Menschen konnte man sich sehr, sehr gut einbringen. Ich bin bis heute stolz darauf.
Wenn man das so sieht, wenn wir so drüber gesprochen haben, was würdet ihr der jüngeren Generation mitgeben?
Ja, Glaube, Fleiß, Treue, Einigkeit, Eintracht, das sind die Grundwerte, die man behalten sollte. Vor allem ein bisschen weniger Individualismus als heute praktiziert wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auf diese Dinge achten.
Und wenn ihr jetzt an den Lebensabend denkt, wie geht ihr mit dem Gedanken um, dass der eigene Tod näher kommt?
Naja, wir könnten auch noch über die Freuden reden.
Genau.
Und dann über den Tod. Also eine große Freude in unserem Alter ist, zu sehen, dass die eigenen Kinder ihren Weg gefunden haben. Ja? Also das ist eine große Befriedigung. Man hat sehr viel investiert. in die eigene Familie und sehr viel, naja, sehr viel eingebracht, um die Kinder gut zu erziehen und ihnen den Weg zu zeigen. Und wenn man dann zurückschaut oder wenn man sich jetzt die Familien und die jungen Familien anschaut und die so ihren Weg gefunden haben im Leben, auch ihre Werte beibehalten haben oder die Werte, die wir übermitteln wollten, beibehalten haben, dann ist das wirklich eine große Freude für uns. Und die Zusatzfreude kommt ja noch mit den Großkindern, ja?
Genau.
Die wir lieben und die uns lieben. Ja, das ist so schön. Die kommen und umarmen uns und herzen uns. Also Großkinder sollte man wirklich als erstes haben, sagt man manchmal. Aber das verstehe ich jetzt, ja, dass man so gedacht hat, ja? Man kann die verwöhnen und lieben und einfach gut haben.
Aber es ist ganz wichtig, dass die Großeltern, in diesem Falle wir, auch eine Beziehung aufbauen, also pünktlich uns treffen. Die sind bei uns zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche, ist ganz klar, dann kommen die zu uns. Das spielt unsere Tochter, die diese Kinder hat, mit. Und sie zieht sich zurück und lässt die Kinder bei uns dann. Und die freuen sich. Und gestern Abend kam es einmal so aus, dass der eine 10-Jährige nicht die Pfannkuchen gegessen hatte, die er sonst immer kriegt. Und dann mit einem Mal war er doch wieder da. Er hat keine Pfannkuchen gehabt. Also es kam nicht aus gestern Abend in der Familie, dass er bei uns sein konnte, aber dann zuletzt haben wir doch noch Pfannkuchen gegessen.
Das muss einen Ablauf haben.
Das bedeutet, die Oma muss dran. Ja. Die muss das schaffen.
Ja, aber auch, wir können uns heute auch den Luxus erlauben, einfach nachmittags auf dem Sofa zu sitzen und wir lesen uns gerne gegenseitig vor. Sitzen wir einfach da, wenn andere auf Arbeit sind, ja. Oder wir fahren zu Fans, genießen die Natur oder auch die Rinder. Und ich bin ja inzwischen Vogelbeobachter geworden. Ich kann dann mit ruhigem Gewissen stundenlang am Puddel sitzen und schauen, welche Vögel vorbeifliegen oder über uns rüberfliegen. Also es ist schon eine schöne Zeit, das Älterwerden. Aber ich denke mir mal, manche Freuden, die man im Alter hat, muss man früh einüben. Nicht denken, wenn ich noch mal so weit bin, dass ich frei bin, dann werde ich dies und das und jenes tun. Man muss das früh einüben.
Zum Beispiel reisen,
ja.
Genau. Ja, man muss sich Gewisses einfach vornehmen von vornherein schon. Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Ja, also deshalb haben wir uns auch gewagt, jetzt mal noch mal für 2 Monate nach Kanada zu fliegen. Und die Leute sagen, mit 81 noch reisen? Ja, warum nicht?
Ja, wenn man körperlich richtig fit ist.
Wir haben da so viel gemacht, dass wir uns sicher fühlten, ja?
Wunderbar. Ja, dann zum Lebensabend, wie erst schon einmal erwähnt. Wenn man älter wird, wie sieht man dann den Tod? Was könnte
Darf ich vorher sagen? Noch eine Sache
ja,
sagen?
Gerne.
Was uns in diesem Alter wichtig ist, Gesundheit, darum kämpfen wir. Wir sind relativ gesund. Eine glückliche Familie, Großfamilie, Kinder und Großkinder und auch gute Freunde und gute Versorgung ist uns auch wichtig. Weil wenn die nicht da wäre, dann würde es doch an vielen Stellen saure Gesichter geben.
Ja, das stimmt.
Ja, man muss ein bisschen vorsorgen, ja?
Ja,
weil die Altersrente von unserer Gemeinschaft ist sehr knapp. Da, wenn man dann nicht selber schon ein bisschen vorgesorgt hat, dann würde das Alter werden ein bisschen noch Stress auslösen. Ja,
ja, das ist unbedingt ein Vorteil, wenn man vorgesorgt hat,
ja, genau,
dass man dann nicht so hart ran muss, noch auf dem hohen Alter. So ist es. Und zum Lebensabend, wie denkt ihr darüber?
Ja, ich denke mal, jeder, der irgendwann 70, 80 wird, weiß, dass der Tod irgendwann dran ist. Das Leben geht nicht ohne Ende weiter. Und es kann ein schönes Leben nach dem Tod sein. Und darauf bauen wir. Und ja, das ist eigentlich praktisch der Tod, das ist die Schwelle für ein zu einem besseren Leben. Also ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Ich sehe dem gelassen entgegen und ich glaube, meine Frau hat eine ähnliche Einstellung. Aber du hast da vielleicht noch andere.
Ja, man hat wirklich einen Perspektivenwechsel, ja. Wir gingen früher, dadurch, dass Jakob auch im Lehrerseminar tätig war, waren wir früher sehr viel auf Hochzeiten. Wir gingen praktisch von einer Hochzeit zur anderen. Und jetzt gehen wir von einem Begräbnis zum anderen und nehmen Abschied von Lebensgefährten. Und das prägt schon, ja. Man muss sich schon damit auseinandersetzen, dass alles irgendwann ein Ende hat. Aber eigentlich bin ich ein bisschen neugierig auf das, was noch nachher kommen könnte oder kommen soll. Ja? Wir wissen ja nicht so genau, wie das aussieht.
Ja, das stimmt. Ja, schön, sich mal so zu unterhalten. Und ich bedanke mich für eure Zeit.
Danke auch.
Dankeschön.